Und teilen mal den Bildschirm. Okay. Jetzt seht ihr so ein bisschen kleinen Bildschirm heute, ne? Weil jetzt mache ich nur mit einem. Ihr seht was, ne?
Ja.
Ja, wunderbar, okay. Dann machen wir es heute mal im kleinen Format. Okay. Wie immer, schauen wir mal, wo wir jetzt gerade uns befinden. Also, wir sind noch immer Kurs 1 und wir sind heute bei der Klasse 9. Und die habe ich geteilt, weil sie ist sehr umfangreich. Schauen wir mal, was auf uns wartet. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich die Leerheit. Und zwar, was ist die korrekte Sicht von Leerheit? Und das wollen wir uns mal anschauen. Ja, bevor wir das tun, bitten wir einmal die Buddhas, geben unsere Darbringung und, ja, und wünschen uns und hoffen und bitten darum, dass diese Unterweisungen gut in uns Einzug halten können und wir die gut anwenden können. Wer hat denn heute mal Lust, das Mantra zu sprechen? Vera, stehst du parat? War das Zeichen?
Yes. Schön. Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich, der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddha und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandala Kamiriya Payami. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Ja, vielen Dank. Ja, und auf diesem Weg befinden wir uns ja, genau auf diesem Weg zur Buddhaschaft, um ja, allen Lebewesen helfen zu können, aus dem Leidenskreislauf herauszukommen. Und ja, wir haben ja schon 8 Klassen hinter uns. Eine ganz kurze Wiederholung heute nur. Einfach nochmal die 7-teilige Unterweisung zur Ursache und Wirkung. Das war unser letztes Thema aus der Klasse 8. Da hatten wir gesagt, es fängt an mit Schritt 0, ist die Unvoreingenommenheit. Nur eine kleine Erinnerung für euch, ich steige da jetzt nicht tiefer drauf ein. Und im Quiz, entweder habt ihr das Quiz schon gemacht, oder ihr macht es demnächst, wird dann gefragt nochmal nach diesen 7 Schritten. Genau, das war alle als deine Mutter sehen, sich an die Güte deiner Mütter erinnern, die Güte deiner Mütter zurückzahlen, dann diese Liebe, die man gegenüber allen Lebewesen empfindet, so wie eine Mutter für ihr Kind, dann das große Mitgefühl, dass man halt allen Lebewesen ihr Leiden nehmen möchte. Und dann diesen außergewöhnlichen Geisteszustand, der sagt, ich übernehme die Verantwortung, dass es jedem Lebewesen gut geht. Genau. Und dann als Nummer 7, das ist dann quasi das Resultat von allen 6 Vorschritten, ist dann Bodhicitta. Das ist eben der Wunsch, ein Buddha zu werden, um anderen Lebewesen helfen zu können. Das nur als ganz kurze Wiederholung. Okay. Wir sind jetzt ja bei dem 3. Pfad, weil wir haben ja die 3 Hauptpfade, die lernen wir ja nun kennen bei diesem Kurs. Und die ersten 2 haben wir uns ja alle schon ganz in Ruhe angeschaut. Wir haben uns die Entsagung sehr genau angeschaut. Ich liebe persönlich die Übersetzung, ich merke es mir immer so, einen Ort definitiv zu verlassen, nämlich den Ort des Leidens, Entsagung. Wir haben uns den 2. Pfad auch sehr genau jetzt angeschaut, nämlich Bodhicitta. Was ist Bodhicitta? Was für Vorteile hat Bodhicitta? Und jetzt kommt der 3. Pfad, die Weisheit. Wir brauchen alle 3. Im Text steht halt auch, wir brauchen beides, wir brauchen Weisheit und Methode. Also weder Methode noch Weisheit allein ist ausreichend. Also im Text wird es so beschrieben, auch Mitgefühl ist ein ohne das Nichts. Also im Grunde ohne Mitgefühl oder auch ohne Weisheit wird kein Resultat in Form einer Buddhaschaft erscheinen. Also wir müssen alle drei Pfade durchlaufen und realisieren in unserem eigenen Geist. Okay, und deshalb beschäftigen wir uns heute mit Weisheit, nämlich der korrekten Weltsicht bzw. die Sicht auf Leerheit. Ja, und wie gesagt, heute ganz wichtig, sich immer wieder zwischendrin zu entspannen. Das wird nämlich eine schöne Dehnübung, sag ich mal, für unseren Geist. Wir werden uns heute das Thema anschauen und das wird für unseren Geist nicht so ganz einfach sein. Also wir sprechen heute ausführlich über die Leerheit. Für einige ist es ganz neuer Stoff. Ein paar andere haben es vielleicht schon mal gehört. Und deshalb auf jeden Fall so oder so entspannt zurücklehnen, wie eine Kaffeemeditation. Einfach freuen, was wir für gute Samen haben, dass wir dieses Wissen haben und es an uns weitergegeben wird. Genau, dass wir heute hier zusammengefunden sind, vor allem nach den ersten Schwierigkeiten, haben wir verdammt gute Samen, dass es noch geklappt hat. Also wir können uns richtig freuen an dieser Stelle. Okay. So, das sind also, wie gesagt, sehr kraftvolle Samen, dass wir das überhaupt hören. So, und auch wenn wir heute noch nicht alles verstehen, deshalb wirklich, ist es nur wichtig, einmal das gehört zu haben. Das ganze Thema wird durch alle Kurse immer wieder von allen Seiten beleuchtet werden. Heute ist das erste Mal einfach nur auf sich wirken lassen und einmal schon gehört haben. Okay, es ist ein Thema, was auch bei DCI natürlich die Grundlage von allem ist, diese Leerheit, diese korrekte Weltsicht. Also von daher habt ihr auf verschiedenste Weise, wenn ihr bei DCI wart, auch schon von der Leerheit halt gehört. Also zum Beispiel zwei Ehemänner ist ein sehr schönes Beispiel für die Leerheit. So, und wie gesagt, bei ACI-Kurse wird das auch alles wiederholt. Also ganz entspannt anhören heute. Ursprünglich, wie gesagt, ist die Klasse sehr lang und ich habe sie jetzt nochmal einmal aufgeteilt. Also noch ein Grund mehr, wirklich zu genießen. Und einfach mal auf euch wirken lassen. Genau, und auch jetzt schon, wie gesagt, könnt ihr euch jetzt schon auf die Schulter klopfen. Ihr seid hier und ihr hört das jetzt und das ist schon mal ganz großartig. Sehr kraftvolles Karma. Okay, das hatte ich schon gerade alles gesagt. Gut. Warum? Also ohne Verständnis von Leerheit, warum ist das so wichtig, diese Leerheit? Und es ist so wichtig, weil wir die Leerheit brauchen, das Verständnis von Leerheit brauchen wir sowohl, um Nirvana erreichen zu können, also unsere eigene Leidensfreiheit, als halt auch Buddhaschaft. Also ohne das Verständnis von Leerheit können wir nicht zum Buddha werden. Man kann also den Daseinskreislauf nur also aussteigen, sich daraus befreien, wenn wir eben Leerheit direkt gesehen haben. Die Definition von Nirvana ist ja, dass man all seine Geistesgifte eliminiert und beseitigt hat. Das ist die Definition von Nirvana. Also Nirvana ist ja der Geisteszustand, der keine Ursachen mehr hat für Leiden. Keine Geistesgifte mehr. Und das Ganze unumkehrbar. Also wenn ich Nirvana einmal erreicht habe, dann war es das. Dann muss ich auch nicht wieder zurück in diesen Leidenskreislauf. So, das heißt, man kann keine negativen Gedanken mehr haben, man kann keine negativen Emotionen mehr erfahren, man ist leidfrei, weil es eben keine Ursache mehr für das Leid gibt. Weil wir diese Ursachen, unsere negativen Geisteszustände beseitigt haben. Und damit befinden wir uns dann in einem Zustand anhaltender Glückseligkeit, weil wir eben auch dafür dann die Ursachen gepflanzt haben. Also wir haben die Ursachen für Leid beseitigt und wir haben die Ursachen für Glück gepflanzt. Und wir haben Leerheit direkt gesehen. Und das alles zusammengenommen, das bringt uns ins Nirvana, in diese Leidfreiheit und diesen Zustand der Glückseligkeit. Und wenn wir uns auf dem Mahayana-Weg befinden, was wir hier alle ja tun, wenn wir uns diesen Kurs jetzt anhören, dann bringt uns das auf eine Stufe, von der aus wir uns dann weiter zu einem Buddha entwickeln können. Also wir bleiben dann nicht in unserem persönlichen Nirvana, sondern wir entwickeln uns noch weiter. Wir haben ja gelernt, ein Buddha hat halt auch noch die Allwissenheit, die braucht er halt auch, um allen helfen zu können. Deshalb, also, warum ist die korrekte Sicht von Leerheit so wichtig? Ohne korrekte Weltsicht ist es unmöglich, Nirvana oder Buddhaschaft zu erreichen. So, jetzt, es gibt zwei Arten, sich die korrekte Weltsicht zu erschließen. Die erste ist über Logik, das ist also unser Denken und unser Schlussfolgern. Und die zweite ist die direkte Einsicht in Leerheit. Und dafür braucht es einen Zustand tiefer Meditation. Wir hatten das auch schon angesprochen mit Shamatha, wenn ihr euch vielleicht erinnert an diesen Begriff Shamatha. Das sieht dann so aus. Also, wenn wir in diesem tiefen Meditationszustand sind, dann ist unser Körper noch immer in diesem Begierdereich, in dem wir uns jetzt auch ganz normal befinden. Aber unser Geist kommt auf eine andere Ebene, auf eine höhere Ebene, und die nennt sich formreich. Das muss man sich jetzt noch nicht merken. Der Punkt ist halt nur, natürlich bleiben wir mit unserem Körper hier sitzen, der löst sich ja nicht auf in dem Moment, aber unser Geist ist halt fähig, in eine andere Realität aufzusteigen. Und dafür muss man aber eben sehr regelmäßig üben, damit man in diese tiefe Ruhe kommt, dass das überhaupt geschehen kann. Aber das, wir werden also auf diesem Weg ganz Stück für Stück, Schritt für Schritt genau da durchgeführt, dass uns dann das auch möglich sein wird. Also, das wäre dann für die direkte Einsicht, bräuchte man diesen Meditationszustand. So, jetzt einmal den Unterschied, also einmal über die Logik. Wenn wir etwas über die Logik erfassen, und ein Beispiel wäre, angenommen, bei uns klingelt das Telefon zweimal zu Hause und dann hört es auf. Und bei uns so im Kopf kommt dann so langsam das Bild, ah, mein Mann oder meine Frau hat wohl jetzt gerade abgenommen. So, und das ist eine Schlussfolgerung dann. Und das ist eben keine direkte Wahrnehmung. So, aber aufgrund dessen, was wir wahrgenommen haben und das gepaart mit der Logik, mit unserem Denken und Schlussfolgern, dadurch erscheint in unserem Geist das Bild von einer Person, die den Hörer abgenommen hat. So, jetzt kann dieses Bild richtig sein, es kann aber auch genauso gut falsch sein. Vielleicht hat der Anrufer ja auch einfach nur zweimal klingeln lassen und hat aufgelegt. Das kann natürlich auch sein. Also, das Bild in unserem Kopf, das sind unsere Gedanken und unsere Schlussfolgerungen. Aber wir haben das Tatsächliche gar nicht gesehen. Und diese Logik, dieses Denken und Schlussfolgern, das steht uns momentan zur Verfügung. So können wir uns momentan an die Leerheit annähern. Und das ist auch ein sehr, sehr guter Zugang. Ja, da kommen wir auch nah dran. Man sagt immer, das hat seine Gültigkeit. Also dieser Zugang hat seine Gültigkeit. Die Wahrnehmung der Leerheit über die Logik ist im buddhistischen Sinn eine absolut korrekte Wahrnehmung und absolut legitim, das erstmal so zu tun. Aber nur die Leerheit direkt zu sehen, ist das, was das Rad des Lebens dann wirklich durchbrechen kann und stoppen kann. Weil nur die direkte Einsicht in Leerheit, wenn ich es wirklich direkt wahrgenommen habe, hat diese Kraft, dass meine Geistesgifte wirklich zerstört werden können. Nichts anderes hat diese Kraft. Ich komme da zwar mal dran und ich trainiere mich und ich werde auch viele Geistesgifte auch also verringern. Aber wir brauchen die direkte Einsicht in Leerheit. Wir brauchen diese Kraft, weil diese Geistesgifte so in uns verankert sind, dass wir wirklich was ganz Kraftvolles brauchen. Und dafür brauchen wir die direkte Einsicht. Um den immer wiederkehrenden Leidenskreislauf, der durch unsere Geistesgifte verursacht wird, zu durchtrennen. Und dafür brauchen wir die direkte Einsicht der Leerheit. Also das schneidet uns quasi ab von unseren Geistesgiften. Also das brauchen wir, um uns aus Samsara, dem Leidenskreislauf, befreien zu können. Deshalb ist es so wichtig. Um Leerheit wirklich eines Tages direkt sehen zu können, müssen wir die zwei Realitätsebenen oder auch zwei Wahrheiten erkennen. Und in den Notizen findet ihr dazu auch hier diesen Ausschnitt. Tibetisch heißt das Denpa Nyi. Und Denpa ist die Wahrheit und Nyi ist halt zwei. Also wir müssen die zwei Wahrheiten erkennen, um die Leerheit direkt zu sehen. Das ist ein Vorschritt. Und es gibt zwei Wahrheiten. Die erste Wahrheit ist dann wiederum eine Vorbereitung, um die zweite erkennen zu können. Also die erste ist eine Vorbereitung und die zweite ist das direkte Sehen der Leerheit, die direkte Einsicht in die Leerheit. Das Wort Denpa wird oft, und auch hier haben wir es geschrieben, als Wahrheit übersetzt. Aber damit ist nicht die Wahrheit im Gegensatz zu einer Lüge gemeint. Also hier ist die Bedeutung eher im Sinne einer Realitätsebene. Also wir können auch sagen, dass es sich hier um zwei Wirklichkeiten handelt. Man unterscheidet zwei unterschiedliche Realitätsebenen oder eben Wahrnehmungsebenen. Alle Dinge im ganzen Universum werden in diese zwei Bereiche unterteilt, also jetzt aus dem buddhistischen Standpunkt. Ja, alles, was existiert, wird in diese zwei Realitätsebenen unterteilt. Es gibt für jedes Ding im Universum diese beiden Wirklichkeitsebenen aus buddhistischer Sicht. So, und jetzt wollen wir uns die mal angucken. Fangen wir mal mit der Nummer 1 an. Die Wahrheit oder Wahrnehmungsebene Nummer 1 heißt Kunzop Denpa. So, Kunzop Denpa wird, also es heißt komplett trügerisch und Denpa ist die Wahrheit. Oftmals wird es auch mit konventioneller Wahrheit übersetzt. Und das ist eine Übersetzung, die Geschler nicht besonders gelungen findet. Denn das Wort Zop hat eine ganz klare Bedeutung, nämlich irreführend oder täuschend. Also im Grunde geht es um eine trügerische oder falsch wahrgenommene Realitätsebene oder eben eine irreführende Wahrnehmungsebene. Wir können unsere Wahrnehmung in zwei Arten einteilen. So, also wie gesagt, alle Dinge im Universum können wir einteilen in diese zwei Arten unserer Wahrnehmung. Also diese zwei Wahrheiten. Alle Dinge im Universum besitzen diese zwei Wahrheiten. Können also auf diese zwei Arten wahrgenommen werden. So, und Kunzop Denpa, das ist die erste Wahrheit. Und zwar die trügerische Wahrheit. Das ist eine Täuschung. Und das bedeutet, dazu gibt es auch wieder eine ganz tolle Definition. Das liebe ich persönlich immer sehr am Buddhismus, dass das alles so wunderbar definiert ist. Also, trügerische Wahrheit, wenn dich etwas täuscht, dann ist es so definiert. Etwas ist trügerisch, wenn es uns auf eine bestimmte Art und Weise erscheint, aber tatsächlich ganz anders ist. Das ist die Bedeutung von Kunzop Denpa. Das sind also alle existierenden Objekte, die uns normalen Menschen auf eine andere Weise erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Wahrnehmung ist ein geistiger Vorgang. Also wie gesagt, denkt dran, entspannt euch. Ihr müsst das nicht alles verstehen. Wir wiederholen es auch gleich nochmal mit Bildern. Also Wahrnehmung ist ein geistiger Vorgang. Also alles, was wir wahrnehmen, den Stuhl, auf dem wir sitzen, die Stadt, in der wir wohnen, das Auto, was vor unserer Tür steht, eine Situation, wie zum Beispiel eben gerade meine Panik, als ich nicht reinkam. Obwohl es ging mit der Panik, aber es war schon nicht so ganz super entspannt. Also auch diese Situation. Alles, was wir als normale Menschen wahrnehmen, ist eine Täuschung. Und was heißt normal? Also normal heißt im Gegensatz zu einem gereinigten Geist, der dieser Täuschung dann nicht mehr unterliegt. So, und da kommen wir aber später noch zu. Also, Täuschung ist, wenn uns ein Objekt anders erscheint, als dieses Objekt tatsächlich ist. Und deshalb bevorzugt Geschela die Übersetzung trügerische Wahrheit. Also das ist die erste der beiden Wahrheiten. Die trügerische Wahrnehmung unserer Realität. Gut, schauen wir uns mal die Nummer 2 an. Wahrheit, Wahrnehmungsebene Nummer 2. Dondam, Denpa. Also Denpa ist wieder Wahrheit und Dondam heißt ultimativ. Und das ist eine andere Umschreibung für die Leerheit. Das ist die endgültige Wahrheit oder die höchste Wirklichkeit. Und das ist, wenn die Art und Weise, wie uns ein Objekt erscheint, auch identisch ist mit der Art und Weise, wie es tatsächlich existiert. Und Kunzop Denpa ist die trügerische Wahrheit, ist eben, wenn uns die Art, wie uns ein Objekt erscheint, nicht identisch ist mit dem, wie das Objekt tatsächlich ist. Nehmen wir den Stift. Der Stift erscheint uns so, als wenn er als Stift hier draußen existiert. Ich schaue mir das Gebilde an und erkenne einen Stift. So, als wenn der Stift da draußen von sich aus existiert. Ich habe das Gefühl, der ist hier und ist in meiner Hand und ich fasse den an. Der ist jetzt hier draußen existent. So erscheint es mir. Und letztendlich ist das die trügerische Wahrheit. Wir gucken uns das noch ganz in Ruhe an. So, wir wissen ja nun, woher der Stift kommt. Also jeder, der von uns bei DCI war, ich glaube, das waren alle, außer Evelyn. Ich glaube, Evelyn hat das wahrscheinlich auch schon mit dem Stift mehrfach gehört. Ja, wunderbar. Okay, also, wir wissen, der Stift kommt eben nicht so, sondern wir haben natürlich in DCI jetzt schon mal die Idee gekriegt, der Stift kommt aus unserem Geist. So, und die endgültige Wahrheit ist, wenn wir in der Lage sind, gleichzeitig den Stift als Stift wahrzunehmen und auch, woher der Stift wirklich kommt. Also, wenn wir das wahrnehmen können. So, und uns normalen Menschen erscheint der Stift, selbst wenn wir es durch DCI besser wissen und selbst wenn wir es schon 100.000 Mal gehört haben, gefühlt, erscheint er uns immer noch so, als wenn er aus sich herauskommen würde. Also ich sehe hier einen Stift. Ich sehe nicht, dass er aus meinem Geist kommt im Moment. Und es scheint so, als wenn er hier draußen existieren würde. Ich rede von einem Stift und ich sehe da auch gerade einen Stift. Und ich sehe nicht, wie er aus meinem Geist kommt. Obwohl ich weiß, dass er aus meinem Geist kommt. Also, er sieht so aus, als wenn er von seiner Seite her existiert. Der sieht genauso aus, wie er vor DCI für mich aussah. Ich weiß, dass er nicht so existiert, wie ich ihn sehe, aber ich sehe ihn noch nicht anders. Und das ist die trügerische Wahrheit. Der Stift hat aber auch eine ultimative Wahrheit. Weil, wir haben ja gesagt, alle Objekte haben beide Realitäten, beide Wahrheiten. Alle Objekte sind im Besitz der trügerischen Wahrheit und auch der endgültigen Wahrheit. Beides. Der hier hat beide Wahrheiten. Alle existierenden Objekte haben eine trügerische Realität, können wir auch sagen, und eine ultimative Realität. Und ultimativ, hatten wir ja schon gesagt, ist ein anderes Wort für Leerheit. Das heißt, jedes Objekt, das existiert, hat auch seine eigene Leerheit. Und da gibt es eine schöne Frage, da kann man nicht sagen, wie viele Leerheiten gibt es denn auf der ganzen Welt? Und wenn jedes Ding seine eigene Leerheit hat, dann gibt es so viele Leerheiten, wie es Dinge auf der Welt gibt. Okay, Don Dam Denpa, die ultimative Wahrheit, bezieht sich auf die Leerheit aller existierenden Objekte. Don Dam Denpa ist die endgültige Wahrheit und das ist ein anderes Wort für Leerheit. Okay, schauen wir mal weiter. Alle Objekte besitzen beide Wirklichkeiten, aber sie sind nicht beide Wirklichkeiten. Ich sage ja, unser Geist wird heute so ein bisschen hin und her geschickt. Solche Fragen stellt man sich im Allgemeinen so nicht unbedingt, aber die Buddhisten tun das sehr gerne. Was heißt das denn jetzt? Also, alle Objekte besitzen die zwei Wahrheiten, aber sind nicht beide Wahrheiten. Jeder von uns hat seine eigene Leerheit. Also jeder, der von uns hier gerade ist, hat seine eigene Leerheit. Aber wir sind nicht Leerheit. Der Buddha hat seine eigene Leerheit, aber er ist nicht Leerheit. Leerheit, man hat Leerheit, man besitzt Leerheit, aber man ist nicht Leerheit. Also, ein schöner Vergleich. Also ich habe eine Nase, aber ich bin nicht meine Nase. Also, ist es richtig zu sagen, jedes existierende Objekt ist leer? Das kann man so sagen. Aber man kann nicht sagen, jedes existierende Objekt ist Leerheit. Also, jedes Objekt besitzt beide Wahrheiten. Jetzt schauen wir uns das mal an. Warum kann ich zum Beispiel sagen, Vera besitzt auch eine trügerische Wahrheit? Das kann ich deshalb sagen, weil sie uns so erscheint, als hätte sie eine eigene Existenz, auch außerhalb unserer Wahrnehmung. Und dem, also natürlich existierst du, aber du existierst nicht außerhalb unserer Wahrnehmung. Das ist halt trügerisch. Wir glauben aber, dass das so ist. Also ich jedenfalls denke und glaube, dass Vera in der Nähe von Nürnberg sitzt. Und vielleicht sitzen wir auch gerade neben ihr. Also wenn ich jetzt Harald wäre, wäre ich zumindest in der Nähe in dem Raum auch mit dir. Aber vielleicht sitzen wir jetzt auch gerade in Hamburg oder in München oder in der Schweiz. So. Und Vera erscheint uns so, als wäre sie nicht nur ein Objekt unseres Geistes, sondern als wäre sie aus sich selbst heraus existent. Das heißt, sie erscheint uns anders, als sie in Wirklichkeit ist. Warum? Ja, weil, also ich zumindest, weil wir glauben, es existiert eine Vera unabhängig von unserer Wahrnehmung. Wenn ich nach dieser Stunde nicht mehr Vera auf dem Bildschirm sehe, dann glaube ich, dass sie weiter genau in der Art und Weise existiert, wie ich sie schon immer wahrgenommen habe. Also ich glaube, dass Vera auch außerhalb meiner Wahrnehmung existiert. Ich glaube, dass dieser Stift auch weiterhin als Stift existiert, wenn ich ihn dann hier hinlege und diesen Raum verlasse. Und das ist trügerisch. Übrigens, das heißt nicht, dass Vera nicht existiert, wenn ich sie nicht sehe. Und das weiß mindestens Vera, dass das so nicht ist. Aber die Frage ist halt, wenn ich diesen Stift hier hinlege und ich verlasse den Raum, dann denke ich, dass der Stift dann noch liegt. Ich habe ihn ja dahin gelegt. Das ist, so denke ich, so nehme ich in der Regel wahr. Und so ist es mit Vera auch. Ich denke, Vera ist dann genau noch so da, wie ich sie die ganze Zeit gesehen habe und wie ich sie immer wahrgenommen habe. Das ist eine trügerische Wahrheit. Also, warum? Weil Vera und der Stift anders existieren, als ich es wahrnehme. Ich nehme Vera oder den Stift auf eine gewisse Art und Weise wahr und das entspricht nicht dem, wie beide wirklich existieren. So, Vera, existierst du? Ja, natürlich. Genau, das tut sie. Aber anders, als es mir meine trügerische Wahrheit vorgaukelt. Jetzt noch ein zweiter Erklärungsversuch. Wie gesagt, unser Geist wird heute so ein bisschen getwistet und gedehnt. Walter ist leer, weil er nicht das ist, was wir wahrnehmen. Also wir können sagen, Walter ist leer, weil er nicht ist, wie wir ihn wahrnehmen. Warum hat Walter eine trügerische Wahrheit? Das war, weil er uns als ein aus sich selbst heraus existierendes Objekt erscheint. Also wir glauben, dass Walter auch unabhängig von unserer Wahrnehmung als der Walter existiert, als den wir ihn wahrnehmen. Und das ist seine trügerische Wahrheit. Denn wir nehmen ihn zwar so wahr, aber in Wirklichkeit existiert er noch auf eine andere Art und Weise. Also auch hier, Walter, existierst du? Ja, ja, definitiv. Aber anders, als wir es denken, dass er es tut. Und das ist die trügerische Wahrheit. Die trügerische Wahrheit ist etwas, was wir positiv ausdrücken. Vera und Walter existieren, das ist positiv. Sie existieren. Also Walter existiert als trügerische Wahrheit, weil er anders existiert, als wir ihn wahrnehmen. Er existiert, aber existiert anders. Und wie er anders existiert, das schauen wir uns nachher noch ganz in Ruhe an. Jetzt ist erstmal, aha, wir machen solche Unterscheidungen. Manchmal erscheint uns etwas und ist trügerisch und wir streben an, dass wir die Dinge so sehen können, wie sie wirklich sind. Diese zwei Dinge, um die handelt es sich jetzt gerade. Also positiv ausgedrückt, Walter und Vera existieren, aber anders, als wir sie wahrnehmen. Jetzt ist nochmal ein wichtiger Punkt. Die ultimative Wahrheit, also die Leerheit, die wird negativ erfasst. Die ultimative Wahrheit, zum Beispiel jetzt nochmal mit Walter, ist, Also die ultimative Wahrheit ist, dass Walter nicht das ist, wie wir ihn wahrnehmen. Also vorher haben wir gesagt, er existiert anders, als wir ihn wahrnehmen, positiv, er existiert anders, als wir ihn wahrnehmen. Jetzt sagen wir, die ultimative Wahrheit, Walter ist nicht das, wie wir ihn wahrnehmen. Nicht, also er ist nicht das. Er existiert, aber nicht so, wie wir ihn wahrnehmen. Das entspricht übrigens dann den zwei Ehemännern in DCI. Und deshalb nimmt auch jeder etwas anderes wahr. Jeder erlebt verschiedenste Menschen komplett unterschiedlich. Oder auch Situationen sehr, sehr unterschiedlich. Also jeder von uns hat ein anderes Bild, eine andere Wahrnehmung von, ja, zum Beispiel Walter, Vera oder wem auch immer. Und warum ist das denn jetzt so? Also wie kann das denn jetzt angehen, buddhistisch gesehen? Also warum ist es so, dass jeder von uns ein anderes Bild, eine andere Wahrnehmung von zum Beispiel einer Person hat? Und das hängt mit unseren 5 Skandhas zusammen. Die hatten wir ja auch schon in einer unserer Klassen. Ich glaube, es war Klasse 5. Da haben wir die verschiedenen Anhäufungen, also unseren Körper, dann aber auch unsere Gefühle, also Emotionen, unsere Wahrnehmung und auch unsere Bewusstheit. Und dann gibt es noch weitere geistige Anteile. Und wie wir etwas wahrnehmen, hängt eben genau mit unseren karmischen Samen zusammen. Und mit unseren Anhäufungen, unseren karmischen Anhäufungen, die wir eben durch frühere Handlungen angesammelt haben. Und dadurch hat jeder von uns eine individuelle Mischung dieser Anhäufungen. Und diese individuelle Mischung, die legt sich dann wie eine Folie über unsere Wahrnehmung von einem Objekt. Also jeder guckt jetzt quasi mit seinen Anhäufungen da drauf und es legt sich rüber und jeder... Der Stift geht jetzt vielleicht noch, aber gerade bei Personen kann man sehr gut nachvollziehen, dass jeder eine Person anders wahrnimmt. Und das liegt an diesen Anhäufungen und an unseren karmischen Voraussetzungen, um diese Anhäufung eben so ganz individuell zu haben. Also, und genau genommen sind das pro Sekunde eben mehrere Folien, nämlich die 65 pro Sekunde, also dieser Fingerschnips. In der Zeit legen sich diese Folien aus unseren Skandhas kommen sozusagen über ein Objekt. Und deshalb nimmt das jeder unterschiedlich wahr, weil wir halt diese 5 Skandhas, die sind bei jedem unterschiedlich. Und aufgrund dieses Vorgangs sind wir im Moment nicht in der Lage, diese zwei Wahrheiten wahrzunehmen. Also ganz ehrlich sind wir nicht mal in der Lage, die erste Wahrheit wirklich wahrzunehmen. Also ich sehe immer noch einen Stift in außen. Ich sehe nicht, wie der Stift aus meinem Geist projiziert wird. Ich sehe das nur als Stift. Und das liegt an meinen Anhäufungen, dass ich das bisher noch nicht anders sehen kann. Also die trügerische Wahrheit. Und geschweige denn, dass ich die ultimative Wahrheit hier drin gerade sehen kann. Das liegt noch immer an meinen Skandhas, weil meine Skandhas sind halt noch nicht verändert. Und deshalb, ich habe noch keine anderen Skandhas. Deshalb kann ich diese zwei Realitäten im Moment noch nicht sehen. Aber immerhin habe ich schon das Karma, dass ich davon hören darf, dass es die gibt. Und da entwickelt sich ja auch der Weg dann raus. Okay. Also wir können im Moment mit den Skandhas, die wir haben, mit diesen Anhäufungen aufgrund unserer karmischen Voraussetzungen, können wir die zwei Wahrheiten im Moment noch nicht erkennen. Aber wir hören jetzt schon mal davon, wir erfahren schon mal davon. Wenn wir in der Lage sind, diese Wahrheiten zu erkennen, dann sind wir zu einem sogenannten Arya geworden. Also ein Arya ist jemand, der Leerheit dann direkt gesehen hat. Also wenn wir die Leerheit direkt gesehen haben, die ultimative Leerheit, dann haben wir auch die erste Leerheit schon gesehen, weil wir haben ja, die erste Wahrheit schon gesehen, das war ja eine Vorstufe. Und danach haben wir dann die Leerheit direkt gesehen, dann sind wir ein Arya geworden, wenn wir das geschafft haben. Jemanden, der die Leerheit direkt gesehen hat. Jemanden, der eben in höchster Konzentration in diesem Shamatha die Leerheit direkt gesehen hat. Und wenn wir in der Lage sind, die erste Realität eines Menschen bewusst zu erkennen, dann sind wir bereits auf einer sehr hohen Entwicklungsstufe, kurz vor der Wahrnehmung der zweiten Wahrheit. Und das heißt, wenn wir in der Lage dazu sind, dann heißt das, dass wir unsere Anhäufung zu einem Großteil geschafft haben, zu bereinigen. Und das sind halt unsere ganzen Verhaltensregeln auch, ja, dass wir eben schauen, dass wir niemandem Schaden zufügen, Ja, und dann natürlich auch immer das Wissen und dass wir diese Wege, wie wir sie jetzt ja auch kennengelernt haben und auch schon gegangen sind, zum Teil, dass wir dadurch unseren Geist verändern und eben auch unsere Anhäufungen. Und dann sind wir in der Lage, die Wahrheiten wirklich zu sehen, weil wir diese Skandhas gereinigt haben. Okay. Also, ja, Silvia hatte auch sogar gesagt, selbst die Farbe Blau, die wir an einem klaren, sonnigen Tag am Himmel sehen, ist eine trügerische Realität. Weil sie anders existiert, als wir sie wahrnehmen. Wir nehmen sie als Farbe Blau wahr, aber letztendlich existiert sie anders. Und wie sie anders existiert, das werden wir heute noch zum Schluss auch erfahren. Also jetzt ist erstmal wichtig zu verstehen, dass es eine trügerische Wahrheit gibt, dass wir Dinge auf eine gewisse Art und Weise wahrnehmen und sie sind gar nicht so. Und wie sie sind, das schauen wir uns heute auch noch an. So, und wenn wir blau sehen am Himmel, sind wir uns ja nicht mal bewusst, dass es eine trügerische Wahrheit ist. Wir glauben halt, es ist wirklich blau. Also wie wir eben sagen, blau, das da ist blau. Also, nochmal die Definition von Leerheit, von ultimativer Realität ist, das wird jetzt negativ ausgedrückt, dass da nicht ist, was wir denken oder wahrnehmen mit unserem normalen Geisteszustand. Und der normale Geisteszustand ist nicht gereinigt. Also die Definition von Leerheit ist negativ. Dass da etwas, also dass da nicht ist, was wir denken, was wir wahrnehmen oder was wir sehen. Also die Leerheit bezieht sich immer auf das, was nicht ist. Das habt ihr bestimmt im DCI auch schon gehört. Ein Beispiel ist immer der violette Elefant, der jetzt nicht in unseren Zimmern ist. Ja? Dieser violette Elefant befindet sich nicht in unserem Zimmer. Das wissen wir alle. Also jeder weiß, wie wir jetzt gerade sitzen, wo wir gerade sitzen, befindet sich kein, also es ist, dieser Elefant existiert nicht. Und das ist es, diese Abwesenheit. Um die geht es. Die wollen wir fassen können, die wollen wir sehen können sogar eines Tages. Wir können diese Abwesenheit wahrnehmen. Jetzt, jeder von uns. Kein violetter Elefant ist abwesend. Um diese Abwesenheit, um die geht das. Und das ist abstrakt. Nicht anfassbar und nicht greifbar. Und das ist schwer für unseren Geist. Weil ein normaler Geist nimmt alles sozusagen als gegeben war und ja, es existiert so, der Geist glaubt, dass er es sieht. Und dass es nicht existiert, ist abstrakt für den Geist. Das ist ganz, ganz schwer. Aber wir trainieren ihn dahingehend. Und weil das eben nicht so anfassbar ist und nicht so greifbar, der violette Elefant, der jetzt nicht da ist, die Abwesenheit des Elefanten, weil das nicht so greifbar ist, können wir das nicht so auf unsere gewohnte Art und Weise erfahren. Das nächste Beispiel kommt von Geshe-la und das finde ich sehr anschaulich. Das hat mir persönlich am meisten geholfen. Bin mal gespannt, wie ihr das findet. Also ein weiteres Beispiel, um die Leerheit so, dass wir sie mal so ein bisschen uns annähern können, dass wir ein Gespür dafür kriegen. Geshe-la erzählt gerne, dass er eben mit Freunden in ein feines Restaurant gegangen ist und hat gesagt, ich lade euch ein. So. Und die haben auch einen schönen Abend gehabt und alles. Und er will dann bezahlen. Und er öffnet sein Portemonnaie und sieht, dass er seine Kreditkarte vergessen hat. So. Und es ist wie die Abwesenheit dieser Kreditkarte. Etwas ist nicht da, wovon du dachtest und wovon du ausgegangen bist, dass es da ist. Also bei mir, da kann ich richtig spüren. So. Also ich mache mein Portemonnaie auf und die Kreditkarte ist nicht da. Also das ist so, das ist die Abwesenheit, ja, um die es geht. Ich finde, in der Situation wird es doch sehr wohl greifbar, die Abwesenheit der Kreditkarte. Also das Beispiel liebe ich sehr, finde ich sehr anschaulich. So, und an dieser Stelle, Leute, einmal tief durchatmen, trinkt was und nochmal irgendwie ein bisschen vielleicht den Körper entspannen. Müsste man den Geist so richtig nochmal massieren können, wenn wir so da reinkommen und wieder alles entziehen können. Okay. Jetzt sind wir im Grunde schon mal mit der Hauptsache fertig. Jetzt wiederhole ich das mit euch nochmal an Bildern. Und ich habe mir jetzt echt überlegt, oh Gott, wie wird man das denn jetzt alles abbilden? Jetzt mal gucken. Also es ist jetzt mal ein Versuch dessen. Fangen wir mal an. Also wiederholen das jetzt Ganze nochmal. Nochmal eine Zusammenfassung. Also auch mal entspannen, wieder locker machen und wir schauen uns das nochmal an. Okay, wir haben zwei Wahrnehmungsebenen. Und wir können jedes Objekt mit diesen zwei Wahrnehmungen, Realitätsebenen wahrnehmen. Die erste ist die trügerische Wahrheit und die zweite ist die ultimative Wahrheit oder Leerheit. Okay, die trügerische, unsere Wahrnehmung eines Objektes unterscheidet sich davon, wie das Objekt wirklich existiert. Und die ultimative Wahrnehmung, Wahrheit, unsere Wahrnehmung eines Objekts ist identisch damit, wie das Objekt wirklich existiert. Okay, so das ist jetzt mal mein Versuch mit Bildern. Okay, also das hier ist unsere Wahrnehmung und da draußen ist die Realität. Okay, erste Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung eines Objekts unterscheidet sich davon, wie das Objekt wirklich existiert. Deshalb täuschend. Wir denken, es wäre so, aber so ist es da draußen gar nicht. Das wissen wir aber in der Regel nicht. Wir schauen uns gleich nochmal an, wie wir normalerweise auf die Dinge gucken. Das ist jetzt schon der Moment, wo wir im Buddhismus davon erfahren. Ja, hier haben wir schon die Scheuklappen von den Augen runter. Vorher sieht es noch anders aus, schauen wir uns auch gleich an. Aber das ist jetzt die erste Wahrheit, nämlich unsere Wahrnehmung eines Objekts unterscheidet sich davon, wie das Objekt wirklich existiert. Und die Wahrnehmung Nummer zwei, unsere Wahrnehmung eines Objekts ist identisch damit, wie das Objekt wirklich existiert. Okay, und zwar existiert, und wir nehmen dann die unveränderliche Existenzweise des Objektes wahr. Da kommen wir aber noch zu. Okay, das hier ist die Wahrnehmungsebene, wie wir sie haben, mit einem normalen Geist und ohne, dass uns jemals irgendjemand von diesen Dingen erzählt hätte. So glauben wir, existiert es. Ich glaube, ich sehe einen Stift und da ist auch ein Stift. Das glaube ich. Also bei mir ist auf diesem Bild der Stift und da draußen ist auch der Stift. Das müsst ihr jetzt noch nicht verstehen. Wir kommen noch dazu, wie denn das da draußen wirklich existiert. Aber das ist die Sichtweise, die wir hatten, bevor uns jemand vom Stift erzählt hat. Nämlich in unserem Fall Gisela. Oder in Evelyns Fall, weiß ich nicht, wahrscheinlich Erwin.
Nee, auch Gisela.
Auch Gisela, perfekt, okay. Genau, also das hier ist aber davor. Ja, so denken wir davor und so sehen wir die Dinge davor. So, und dann passiert was. Ich denke, wir sind zu schnell. Okay, also jetzt nochmal der Stift, genau. Also das würde jetzt so aussehen, bevor uns jemand von dieser ganzen Geschichte erzählt. Wir glauben, dass das Objekt, was wir wahrnehmen, auch wirklich so da draußen existiert. Also da draußen existent ist, unabhängig von uns, ohne unser Zutun existierend, selbst existent, das sind alles die gleichen Worte, aus sich selbst heraus existierend. Okay, jetzt passiert was. Ich habe das jetzt Wahrnehmungsebene 0,5 genannt, 0,5. Jemand erzählt uns vom Stift. Wir dachten, der Stift, den wir wahrnehmen, ist der Stift, der auch da draußen ist. Und dann hat uns jemand erzählt, was passiert, wenn wir mit einem Stift vor der Nase eines Hundes rumwedeln. Und wir haben festgestellt, der schreibt ja gar nicht mit dem Stift, der Hund. Oder meine Katze würde das nicht mal in den Mund nehmen, die würde das durch die Gegend pfeffern und durch hinterherlaufen, ja. Und jemand hat uns erzählt, du denkst, da draußen ist ein Stift. Aber wenn das so wäre, würde der Hund mit dem Stift schreiben und die Katze auch. Und an dieser Stelle hat uns dieser jemand, in dem Fall Gisela, schon diesen kleinen Hinweis gegeben, da ist noch irgendwas, was wir noch gar nicht gesehen haben. Wir dachten, es wäre so, aber der Hund und die Katze beweisen uns, dass es nicht so ist. Und jetzt bekommen wir eine Idee, dass die Dinge eventuell anders existieren, als wir das bisher dachten. So, und ihr seid jetzt im ACI-Kurs, ihr wollt jetzt noch tiefer gehen als das. Okay, also hier noch mal etwas größer. Das ist jetzt die Situation, nachdem uns jemand vom Stift erzählt hat und wir eine Idee davon bekommen haben, dass die Dinge wahrscheinlich anders sind, als wir das dachten. Wir dachten, die sind so, aber so ein bisschen erscheint darunter jetzt eine neue Wahrheit. Und diese neue Wahrheit ist die Wahrnehmungsebene 1. Und die hört ihr jetzt heute nochmal ganz intensiv. Das ist jetzt wieder noch ein halber Schritt obendrauf. Und das schauen wir uns genau an, wieso das genau so ist. Also wieso uns die Dinge anders erscheinen, als sie wirklich sind. Und wir schauen uns auch nochmal an, was es auf sich hat, wenn die Dinge uns so erscheinen, wie sie wirklich sind, wenn das übereinander passt. Das ist unser Ziel, dass wir das wirklich erkennen können. Okay. Alle Objekte besitzen beide Wirklichkeiten, haben wir gesagt. So, also Wahrnehmungsebene 1. Das hatten wir gesagt, die Objekte da draußen existieren anders, als wir dachten, dass sie existieren. Das Objekt, das ich untersuchen kann, ist positiv zu erfassen. Das war das, was wir jetzt im Vorwege in der ersten Runde auch schon gesagt haben. Das ist jetzt nur eine Wiederholung. Das Objekt existiert anders, als ich es dachte. Und dieses andere kann ich untersuchen. Das tun wir nachher auch noch. Zweite Wahrnehmungsebene. Die Objekte da draußen existieren nicht in der Art und Weise, wie wir es dachten. Kein violetter Elefant, die Abwesenheit eines Elefanten. Das Objekt, das ich untersuchen kann, ist negativ. Es ist gar nicht da, wie der violette Elefant oder die Kreditkarte. Die ist nicht da. Das heißt, das Einzige, was ich wahrnehmen kann, ist die Abwesenheit des Objektes. Okay. Also, Don Dam Den Pa, ultimative Wahrheit. Darum geht es jetzt. Also wir wissen, oder haben jetzt eine Ahnung, uns wird das gesagt und wir werden das alles noch untersuchen. Hier haben wir den Zwischenschritt. Also was ist der Zwischenschritt, um nachher letztendlich wirklich sehen zu können, wie sie existieren? Als erstes verstehen wir, die Objekte existieren nicht in der Art und Weise, wie wir es dachten. Also das ist jetzt die zweite Wahrnehmungsebene. Das Objekt, das ich untersuchen kann, ist negativ, es ist nicht da. Wir gucken auf die Abwesenheit des Objektes. So, Wahrnehmung Nummer zwei, also die ultimative Wahrheit wirklich zu sehen, da sehen wir, wie das Objekt wirklich existiert. Wenn ich in der Lage bin, diese Abwesenheit eines Objektes, seine Leerheit wahrzunehmen. Und dann, und zwar nur dann, nehme ich das Objekt so wahr, wie es tatsächlich existiert, nämlich in seiner ultimativen Existenzform. Und hierum werden sich alle weiteren 17 Kurse drehen, weil es so schwer ist. Es ist so schwer. Wir sind so gar nicht daran gewöhnt. Es hat uns noch niemand vorher gesagt, Frau Grischela. Und das ist für unseren Geist ganz, ganz schwer. Und deshalb wird das immer wieder wiederholt werden und auf verschiedenste Arten und Weisen dargestellt. Okay, das ist der Zwischenschritt. Ich verstehe, dass das, was ich dachte, was da ist, gar nicht da ist. Ich dachte, die Kreditkarte ist in meinem Portemonnaie. Ich mache das Portemonnaie auf, die Kreditkarte ist gar nicht da. Und die Abwesenheit, das ist dann die letztendliche Existenzform. Wenn ich das direkt wahrnehme, dann habe ich die ultimative Wahrheit. Dann sehe ich die Wahrheit direkt, weil das identisch ist. Ich sehe wirklich, wie das Objekt existiert. Okay. Auch wieder einmal durchatmen. Das war jetzt schon die Wiederholung. Aber mit Bildern. Ja. Ja, das sind so Sachen, die muss man dann auch immer im Alltag immer wieder durchspielen, den Geist dran gewöhnen, in der Meditation vor allen Dingen. Also wir sehen ja nachher noch eure Meditationsaufgabe. Okay, nochmal, warum ist das so wichtig für uns? Das hat hier mit diesem Bild zu tun, was wir auch schon in unseren Vorklassen hatten. Das ist ja das Zentrum des Leidenskreislaufes. Ja, daraus entspringt alles Weitere. Der Leidenskreislauf, das Rad des Lebens, hat ja mehrere Kreise. Und das hier ist das Zentrum. Und wir hatten schon in einer der ersten Klassen gesagt, oder auch zweimal, wir haben es auch wiederholt, das Schwein ist die Unwissenheit. Und aus der Unwissenheit kommt die Taube, die steht für haben wollen oder Gier. Und die Schlange, die steht für Nicht-Haben-Wollen oder eben Hassabneigung. Aber das Ganze, die beiden können nur entstehen aus der Unwissenheit. Wenn keine Unwissenheit da ist, können die nicht entstehen. Und das sind unsere Geister. Aus diesen beiden entstehen alle weiteren Geistesgifte. 84.000 weitere Geistesgifte entstehen alle aus diesen Zweien. Und die wiederum entstehen nur aus der Unwissenheit. Und wenn wir diese Wahrheiten verstehen, wird unsere Weisheit immer größer. Und das hat ja Evelyn damals, glaube ich, auch, hatten wir das nochmal so angesprochen. Was sind die Hindernisse zur Weisheit und zur Allwissenheit? Das ist die Unwissenheit. Und je mehr ich die Weisheit ausdehne, umso weniger bleibt an Unwissenheit, bis ich sie ganz bereinigt habe. Und das ist unser Ziel. Deshalb ist das so wichtig, die Leerheit direkt zu verstehen. Weil die Leerheit direkt zu verstehen, die löscht unsere Unwissenheit aus. Es ist unmöglich, danach noch an sich täuschen zu lassen. Okay. Also, Wahrnehmungsebene 0. Ja, das ist jemand, der noch nie von all diesen Dingen gehört hat. Und auch wir vorher. Wir glauben, dass die Dinge da draußen wirklich so sind, wie sie uns erscheinen. Dass unsere Wahrnehmung wirklich so ist, wie das Ding da draußen erscheint. Wir glauben, ich sehe einen Stift und ich glaube, da draußen ist ein Stift. Und das hier ist dieser Punkt. Das ist unser Zustand. Und mit der Wahrnehmungsebene 1 und Wahrnehmungsebene 2 kommen wir hier immer mehr hinaus, raus. Und wenn wir die Leerheit direkt sehen, zerstören wir die Unwissenheit. Können keine Geistesgifte mehr entstehen. Unmöglich. Okay, also Wahrnehmungsebene 0. Wie jeder normale Mensch denkt, und wir auch, bevor wir Geshe-la getroffen haben, Ernst davon erzählt hat, ist der Grund, warum wir hier im Leidenskreislauf festhängen. Weil wir keine Chance haben, dass uns es muss uns jemand sagen, dass hier irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, weil wir würden es nicht bemerken von selbst. Und daraus speist sich alle unsere Probleme. Aus dieser Wahrnehmungsebene, die wir alle immer glauben und immer geglaubt haben, bis uns jemand vom Stift erzählt hat. Das ist der Ursprung all unserer Probleme. Und mit Wahrnehmungsebene 1 und Wahrnehmungsebene 2 befreien wir uns aus dem Leidenskreislauf, aus Samsara. Okay, eure Hausaufgabe 1. Benenne die beiden Wahrheiten und beschreibe sie kurz. Wahrheit Nummer 1, das ist die trügerische Wahrheit oder die trügerische Realität. Das sind alle normalen Dinge um uns herum, die aus sich selbst heraus zu existieren scheinen oder anscheinend eine eigene Natur haben, was aber nicht stimmt und deshalb eine Täuschung ist. Die Dinge erscheinen uns anders, als sie tatsächlich existieren. Wahrheit Nummer 2. Die ultimative Wahrheit. Dabei geht es um die sogenannte Leerheit aller Dinge. Das heißt, die Tatsache, dass alle Dinge nichts sind, was nicht aus einer reinen Projektion wäre, die uns aufgezwungen wird von unserem Karma. Das Objekt, so wie ich es wahrnehme, existiert gar nicht außerhalb meiner Wahrnehmung. Außerhalb meiner Wahrnehmung gibt es nichts, gibt es nichts, was nicht eine reine Projektion wäre aus meinem Karma. Also nochmal. Außerhalb meiner Wahrnehmung gibt es nichts, das nicht eine reine Projektion von meiner Seite ist, von meinem Karma. Okay, Wahrheit Nummer 2, haben wir gerade gehört, wird oft recht kompliziert ausgedrückt, nämlich mit doppelter Verneinung. Das hängt damit zusammen, dass es bei der Leerheit um die Abwesenheit eines Objektes geht, von dem wir dachten, dass es existiert. Was aber nicht der Fall ist. Also deshalb sollen wir die Wahrheit möglichst auf eine negative Weise definieren. Das ist wichtig, damit unser Geist sich besser daran gewöhnen kann. Weil es sich eben auf eine Abwesenheit von etwas bezieht. Und zwar von etwas, das eine eigene Natur besitzt, das selbst existent ist. So etwas existiert nicht. Also ist es abwesend. Und deshalb diese komplizierten Sätze und diese doppelten Verneinungen. Und das ist, ich sage jetzt mal, leider wichtig, weil ich krampfe mir da auch immer einen ab und komme ganz verknotet wieder raus, so ungefähr. Aber es ist leider wichtig, das so zu tun, weil wir dadurch unseren Geist an diese neue Sichtweise gewöhnen. Nämlich, es geht hier um eine Abwesenheit, um etwas, was nicht positiv zu erfassen ist. Also anders ausgedrückt, um etwas, was negativ ist. Und das heißt jetzt nicht irgendwie gut und schlecht, sondern es heißt halt nicht greifbar. Abwesenheit ist nicht greifbar. Ich kann keinen violetten Elefanten hier greifen, geht nicht, ist keiner da. Also, die Abwesenheit von etwas, von dem wir dachten, dass es da ist, was aber nicht da ist. Leerheit wird also über etwas Nicht-Vorhandenes definiert. Über etwas, das nicht da ist. Okay, nur mal gehört haben. Ihr hört es noch 100.000 Mal. Aber es geht um die Abwesenheit. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Und jetzt schauen wir uns das abhängige Entstehen an. Das abhängige Entstehen gehört zur Wahrheit Nummer 1. Zu der täuschenden Wahrheit. Dass der Stift anders existiert, als ich dachte, dass er existiert. Also, das Wort heißt Tendrell. Ten heißt abhängiges, Drell entstehen. Genau, das gehört zu Nummer 1. Und diese Wahrheit Nummer 1 wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Und dann wird es auch ein bisschen einfacher mit der Wahrheit Nummer 1. Also, das war die trügerische Wahrheit. Und dabei geht es um das abhängige Entstehen. Wahrheit Nummer 2, die ultimative Wahrheit. Dabei geht es um die sogenannte Leerheit. So, jetzt wollen wir uns aber Wahrheit Nummer 1 anschauen, die trügerische Wahrheit. Und dabei geht es um abhängiges Entstehen. Okay. Also, wir werden jetzt gleich untersuchen, dass trügerische Realität, die Wahrheit Nummer 1, immer von etwas abhängig ist. Also Wahrheit Nummer 1, trügerische Wahrheit und das abhängige Entstehen, das meint das Gleiche. Es ist auch leider, sage ich mal ganz oft so im Buddhismus, dass du ganz verschiedene Begriffe hast, die aber im Grunde das Gleiche ausdrücken. Das ist ja nicht, um uns zu verwirren, aber es ist in unserem Geist zu dehnen auch, einfach beweglich zu halten. Also, wenn etwas trügerisch ist, dann hat das auch damit zu tun, dass es abhängig entstanden ist. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Jetzt wird es gleich ein bisschen klarer. Okay. Wahrnehmungsebene Nummer 1. Unsere Wahrnehmung eines Objekts unterscheidet sich davon, wie das Objekt wirklich existiert. Und abhängiges Entstehen, das, was durch abhängiges Entstehen geschieht. So wird der trügerische Aspekt der Dinge beschrieben. Okay. Also wir wollen uns diese trügerische Wahrheit jetzt mal genauer betrachten. Und dabei werden wir feststellen, wie gesagt, dass die trügerische Realität immer abhängig von etwas ist. Und wir werden uns jetzt mal genau anschauen, wovon. Trügerische Wahrheit und das abhängige Entstehen ist das Gleiche. Es sind zwei Namen für ein Ding. Das abhängige Entstehen ist eine der populärsten Ideen des Buddhismus. Und dazu gibt es auch eine Sutra, also eine Lehrrede von Buddha. Und der Anfang des Sutra ist sehr lang. Und darin wird beschrieben, wie der Buddha kommt und wie er sich hinsetzt und wie sich jeder vor ihm verneigt und sich dann jeder Einzelne hinsetzt und so weiter. Also alles wird ganz, ganz detailliert und ausführlich beschrieben. Und dann erst kommt man zu der Frage, was das abhängige Entstehen ist. Und der Buddha sagt, wenn dies geschieht, wird jenes folgen. Und wenn das geschieht, passiert dieses. Und dann steht er auf und geht. Also wir haben unheimlich langes vorweg, wie das alles jetzt, wie jeder kommt, sich hinsetzt und so weiter. Dann sagt er diesen Satz und dann geht er wieder. Und das ist das Sutra vom abhängigen Entstehen. Also sehr einfach, mit einem Satz zu beschreiben. Wir schauen uns das jetzt nochmal etwas genauer an. Was meint er damit? Okay. Es gibt verschiedene Betrachtungen zum abhängigen Entstehen und damit auch zur Leerheit. Und das sind verschiedene Stufen der Einsicht in das abhängige Entstehen und in die Leerheit. Also was bedeutet das, wenn der Buddha sagt, wenn das geschieht, passiert jenes? Und der einfachste Weg, um das zu beschreiben, sind Ursache und Wirkung. Alle buddhistischen Schulen mit ihren Sichtweisen auf abhängiges Entstehen und Leerheit werden uns jetzt dabei behilflich sein, unseren Geist vertraut zu machen mit der ultimativen Existenzweise alles Existierenden. Und diese Einsicht in die ultimative Existenzweise alles Existierenden brauchen wir, um uns aus Samsara zu befreien. Und in unserem Fall brauchen wir das auch, um eben entsprechend des großen Weges, des großen Fahrzeuges, eben die Buddhaschaft zu erreichen und allen fühlenden Lebewesen ebenfalls zu helfen, sich aus Samsara zu befreien. Und deshalb müssen wir unseren Geist mit diesen Dingen vertraut machen, ihn daran gewöhnen, ihn trainieren. Und die verschiedenen buddhistischen Schulen helfen uns jetzt dabei. Also schauen wir uns jetzt die buddhistischen Schulen an. Zu jeder Stufe gibt es eine entsprechende buddhistische Schule oder Schulrichtung, aus der eben eine Einsicht in das abhängige Entstehen hervorgegangen ist. Und dabei geht es um die Wahrheit Nummer 1, dass die Dinge uns trügerisch erscheinen. Wir wollen jetzt schauen, wie sie uns trügerisch erscheinen. Also der einfachste Weg, die erste Stufe, um abhängiges Entstehen zu beschreiben, sind Ursache und Wirkung. Das ist die Erklärung der niedrigsten buddhistischen Schule und die nennen sich die Funktionalisten. Und die nennen sich Funktionalisten, weil die haben sich die Frage gestellt, was existiert denn eigentlich? Und sie haben die Antwort gefunden, alles auf dieser Welt, was eine Funktion hat, existiert. Also wenn man darüber nachdenkt, dann wird man feststellen, dass tatsächlich die allermeisten Dinge eine Funktion haben. Also alles macht irgendwas. Also es gibt ein paar wenige Ausnahmen, die gucken wir uns dann auch nochmal an. Aber irgendwie kann man schon sagen, das meiste macht was. Und deshalb heißen die Funktionalisten, weil sie sagt, alles, was eine Funktion hat, existiert. Daher haben die ihren Namen. Okay. Die allermeisten Dinge in der Welt haben eine Funktion. Sie machen etwas. Das ist jetzt nur eine wichtige Beschreibung, um zu verstehen, warum die Funktionalistenschule heißen. Aber wir haben ja gesagt, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, zum Beispiel leerer Raum. Der macht nichts. Also Raum funktioniert nicht und der hat auch keine Funktion. Raum ist einfach Platz. Er ist einfach da. Und wir wollen da jetzt gar nicht so genau drauf eingehen an der Stelle, welche Arten von Raum wir jetzt genau meinen. Also hier geht es erstmal nur um Denkanstöße, die wir uns anschauen. Okay. Zu der Gruppe der Funktionalisten gehören die ersten drei Schulen. Das müsst ihr euch jetzt nicht alles merken. Nur anschauen. Also die Schule des Wissens, die Schule der Logik und die Nur-Geist-Schule. Und alle drei gehören zu der Funktionalistenschule. Und die sagen, dass alles, was in unserer Welt eine Funktion hat, auch tatsächlich existiert. Alles, was etwas macht, existiert wirklich. Ein Stift schreibt und damit hat er eine Funktion und existiert, laut dieser Schule. Eine Krankenschwester hat die Funktion, Menschen zu heilen und zu pflegen. Und durch diese Funktion existiert die Krankenschwester. Also, die Gruppe der Funktionalisten sagt, dass abhängiges Entstehen bedeutet, dass Dinge von ihren Ursachen abhängig sind. Das ist dann auch noch eine Sichtweise. Ein Beispiel ist der Stift. Ein Stift ist abhängig von der Person, die ihn zum Beispiel designt hat, die sich ausgedacht hat, wie der auszusehen hat. Und auch von der Person, die den Stift zusammengebaut hat in der Fabrik. Auch die ist nötig, damit überhaupt irgendwann so ein Stift da sein kann. Und er ist auch abhängig von Dingen, die vorher da waren. Also Plastik, ich brauche Materialien für diesen Stift. Ich brauche also die Fabrik, ich brauche Leute, ich brauche vielleicht Wasserfarben, ich brauche Plastik, ich brauche Designer, ich brauche Verkäufer, damit dieser Stift überhaupt da sein kann. Also das heißt, der Stift ist abhängig von diesen Ursachen. So, das versteht man als erstmal unter abhängigem Entstehen nach dieser Gruppe der Funktionalisten. Und das ist die Abhängigkeit des Stiftes. Das ist das Erklärungsmodell dieser Gruppe, zur Wahrheit Nummer 1. Also die Wahrheit Nummer 1 war, Dinge existieren anders, als wir sie wahrnehmen. Ich denke, hier ist ein Stift. Aber ich nehme jetzt wahr, der Stift, also der Stift ist ja nicht einfach da. Der existiert ja, weil da jemand war, der den halt gefertigt hat und weil da jemand war, der Plastik geschmolzen hat und weil da jemand war, der ihn bedruckt hat und weil da jemand war, der ihn mir verkauft hat. Und diese Gruppe der Funktionalisten beschreibt das abhängige Entstehen so wie gerade eben angeschaut. Also abhängiges Entstehen in dieser Gruppe heißt genau das. Die Dinge sind abhängig von ihren Ursachen. So. Und die Wahrheit Nummer 1, haben wir ja gesagt, ist im Grunde ein Vorbereitungsschritt für Wahrheit Nummer 2. Also wir haben ja auch gesagt, jedes Objekt besitzt alle beiden Wahrheiten. Das sagen auch alle Buddhisten. Okay, also, was würde diese Gruppe nun über die zweite Wahrheit sagen? Über die Leerheit. Was wäre da die Formulierung? Also da wissen wir, die zweite Wahrheit wird ja negativ ausgedrückt, also mit einer Verneinung. Etwas existiert nicht. Also, wir brauchen jetzt die negative Formulierung von dieser positiven, die ja schon steht. Die Dinge sind abhängig von ihren Ursachen, ist positiv, jetzt brauchen wir die negative. Also das Gegenteil. Also die Formulierung mit einer Verneinung wäre, der Stift entsteht nicht von allein. Das wäre jetzt die negative Aussage. Und das ist dann die Definition dieser Gruppe von Leerheit. Habt ihr nachher, ich gebe euch auch nochmal ein Bild, wo alles drauf ist. Also es entsteht nicht von allein, weil da ist das Nicht drin. Also eine Abwesenheit. Es ist kein Stift, der also selbst existiert. Also kein Stift, der nicht existieren würde von seinen Ursachen. Zwei Wahrheiten, zwei unterschiedliche Realitäten. Die eine ist positiv formuliert, nämlich mit abhängigem Entstehen. Und die andere ist negativ mit einer Verneinung formuliert. Das ist die Leerheit der Dinge. Die erste Gruppe, die Funktionalisten, genau, da sagen eben die drei unteren Schulen, okay, die Dinge entstehen abhängig von ihren Ursachen. Und sie erklären die Wahrheit Nummer zwei damit, dass das betrachtete Objekt nicht von allein entsteht. Dass es dort nichts gibt, was nicht von Ursachen entstanden wäre. Also, wenn wir sagen, der Stift hat Ursachen, die vorher da waren, dann ist das die Beschreibung der trügerischen Wahrheit in der Gruppe der Funktionalisten. Und die Wahrheit Nummer zwei nach dieser Gruppe ist, dass da nichts ist, was von alleine entsteht, ohne Ursachen. Okay, muss man jetzt erstmal nur gehört haben, das muss man jetzt noch nicht alles durchdringen. Okay, die zweite Gruppe von den Schulen, es gibt drei insgesamt, also drei Gruppen. Die zweite Gruppe von den Schulen sagt, es gibt aber auch Dinge, die gar keine Ursache haben. So, die haben also auch schon über das Ganze nachgedacht, wie die Funktionalisten sind irgendwann draufgekommen, aber wir haben ja wenige Ausnahmen, aber wir haben diese Ausnahmen und die sind nicht von Ursachen verursacht, also diese Objekte. Okay, die zweite Gruppe besteht aus der Schule des mittleren Weges. Und da gibt es dann nochmal eine Unterschule. Also wie gesagt, das hört ihr alles nochmal rauf und runter. Es ist nur mal so einen ersten Überblick zu bekommen. Also diese Unterschule, die nennt sich die Schule der Unabhängigkeit. Und jetzt die Argumentation zum abhängigen Entstehen dieser Gruppe ist, also ihr unteren drei Schulen, ihr sagt, dass etwas abhängig ist, weil es Ursachen hat. Aber damit könnt ihr einige Dinge in dieser Welt gar nicht ausreichend beschreiben. Zum Beispiel die Leerheit selbst oder den leeren Raum. Das haben die rausgefunden. Die haben mal gesagt, ja, okay, verstehen, wir haben das alles durchdacht, die haben das meditiert, die haben das sich angeschaut, die haben debattiert und gesagt, aber eure Beschreibung umfasst ja nicht die Leerheit und auch nicht den leeren Raum. Mit eurer Sichtweise, dass etwas abhängig entsteht, weil es Ursachen hat, könnt ihr nicht die Existenz von Leerheit oder von leeren Raum erklären. Wie könnt ihr mit eurer Sichtweise über abhängiges Entstehen die Abhängigkeit von Leerheit oder leerem Raum erklären? Und das können sie nicht, die Funktionalisten. Ja, jetzt müssen wir uns an dieser Stelle dann doch nochmal anschauen, was mit leerem Raum gemeint ist. Okay. Was mit leerem Raum gemeint ist. Es bedeutet nicht, dass zum Beispiel zwei Autos am Straßenrand parken und ich fahre vorbei und gucke, ob der Platz dazwischen für mein Auto reicht. Dieser leere Raum ist nicht gemeint. Und es ist auch nicht der leere Raum gemeint im Weltall zwischen zwei Sternen, wo eben keine anderen Sterne sind. Ist auch nicht damit gemeint. Leerer Raum ist das, was unverändert bleibt. Und zwar egal, ob wir nun ein Objekt reinstellen oder nicht. Das ist mit leerer Raum gemeint. Der Raum, der es möglich macht, dass wir uns jetzt hier auf einen Stuhl setzen können, weil der Stuhl Platz hat sozusagen in diesem leeren Raum, weil der leere Raum eben ja diese Möglichkeit dem Stuhl gibt, dort zu sein. Um diesen leeren Raum geht es. So, und dieser leere Raum, also ob man jetzt, ob jetzt dieser Stuhl an der Stelle im leeren Raum steht oder nicht, ob der jetzt irgendwie einen Meter weiter links oder rechts steht, das hat keinen Einfluss auf den leeren Raum. Der leere Raum bleibt unverändert, ob wir ein Objekt reinstellen oder nicht. Wenn das Objekt an einer gewissen Stelle ist, ist es an einer gewissen Stelle in dem leeren Raum, aber der leere Raum ist trotzdem da. Um so einen leeren Raum geht es hier. Den meint die zweite Schule, wenn die sagt, so ein Raum könnt ihr nicht erklären mit eurer Erklärung vom abhängigen Entstehen, weil der hat keine Ursachen, der verändert sich ja nicht. Okay. Also, die zweite Gruppe sagt, der leere Raum wird von eurer Erklärung, also von den Funktionalisten, nicht beschrieben. Mit eurer Erklärung könnt ihr die Abhängigkeit von leeren Raum nicht erklären. Mit eurer Erklärung von abhängigem Entstehen könnt ihr Dinge nicht erklären, die keine Ursachen haben, wie zum Beispiel leerer Raum. Und wie geht ihr jetzt damit um? Das ist die Frage, die jetzt aufgekommen ist. So, und da fragen sie jetzt, wie macht ihr das? Ja? Sagt ihr jetzt, diese Dinge existieren nicht? Oder seht ihr es so, dass diese Dinge dann nicht abhängig sind, dass das so die Ausnahmen sind von der Abhängigkeit? Oder sagt ihr, dass diese Dinge dann nicht ihre eigene trügerische Wahrheit besitzen? Also, dass die Wahrheit Nummer eins dann doch nicht existiert für diese Dinge. Und das sind alles Fragen, die in dieser Schule, in dieser vierten Schule aufgekommen sind, weil man sich halt auch mit dieser Vorstufe beschäftigt hat. Und durch diese ganze Meditation ist irgendwann halt aufgefallen, ja, aber damit können wir ja das gar nicht beschreiben. Was heißt das denn jetzt? Okay, wir hatten ja schon mal über die Debatten gesprochen im Buddhismus und mit diesen Debatten wird ja alles überprüft und nur das, was Bestand hat, wird weiterverwendet. Und das hatten wir, wie gesagt, uns mal angeschaut, ganz kurz. Und es ist so, dass bisher alle Buddhisten sagen, alle Dinge auf dieser Welt besitzen diese zwei Wahrheiten. Und dadurch, dass man sich darauf geeinigt hat und das quasi abgesegnet ist von allen, das hat auch nach wie vor Bestand, ja. Aber dann kam halt die Frage, wenn das so ist, wie gehen wir dann mit diesen ganzen Fragen um, ja, die in dieser vierten Schule auftreten. Und das ist halt sehr spannend. Also, die erste Schule hat gesagt, die Dinge sind abhängig von ihren Ursachen. Und dann kamen Menschen, die dann im Nachhinein zur zweiten Gruppe der Schulen gehörte und sagte, ja, aber es gibt ja Dinge, die keine Ursachen haben. Was machen wir denn jetzt damit? Und daraufhin hat sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. Und auch da nicht vergessen, nochmal tief durchzuatmen und die Muskeln zu entspannen, vielleicht nochmal einen Schluck zu trinken. Also diese ganzen Schulen kommen auch alle nochmal wieder. Also ich finde es einfach schön, also das liebe ich auch an unserer Linie, ja, da sind so viele tausende Jahre und alles wurde weiter. Was ich persönlich extrem schätze an unseren Kursen auch, es ist immer eine Weiterentwicklung gewesen, ja. Es waren sehr schlaue Menschen und die haben sehr viel erkannt, aber irgendwann kommen, wie das so immer so ist, es kommen Fragen auf, ja, sehen wir auch bei uns in der Welt, irgendwie Wissenschaft meint, jetzt sind sie irgendwie am Ende, so nach dem Motto, und dann kommt irgendwas auf, was nicht reinpasst in das Erklärungsmodell der Vorgänger. Und dann muss man halt erweitern. Und so ist das halt bei den Buddhisten auch, ja. Und das finde ich toll, weil es ist lebendig. Ja? Es entwickelt sich weiter, weil wir sind ja auch aufgefordert, dass wir nichts glauben sollen, sondern alles überprüfen sollen. Und das haben die auch gemacht. Die haben es überprüft und gesagt, uns ist aber aufgefallen, wir können jetzt den leeren Raum gar nicht damit erklären. Was machen wir denn jetzt? Okay. Ja, das wollte ich auch nochmal an dieser Stelle daran erinnern. Wir machen das nicht, damit wir unheimlich schlau über den Buddhismus reden können. Ja, wir machen das nicht, damit wir sagen, oh, ey, also ich habe jetzt hier Dinge gehört, von denen hast du noch nie gehört und so. Wir machen das nicht zum Selbstzweck. Ja, es würde keinen Sinn machen, nur Dinge zu wissen, um sie zu wissen. Es gibt einen Grund, warum wir das hier machen. Ja, das ist anstrengend und es ist ein Grund, warum wir uns anstrengen, weil wir brauchen diese Einsichten, um uns aus Samsara zu befreien und auch dann noch alle anderen. Ja, also wir sind ja auf dem Mahayana-Weg. Wir wollen sogar auch noch mehr Leuten und Lebewesen helfen, aus dem Leiden rauszukommen. Und dafür müssen wir diese Dinge erstens verstehen, um sie dann nachher auch wirklich sehen zu können. Wir müssen darüber meditieren, wir müssen sie anwenden und sehr viel Geduld aufbringen. Das ist auch eine der Tugenden, die wir viel brauchen auf diesem Weg. Es kommt alles, aber es kommt alles zu seiner Zeit. Jeder hat sein eigenes Tempo. Es ist alles gut, wie es ist. Und was man versteht, versteht man. Und das reicht auch, um die Schritte weiterzugehen. Okay, zurück zu unseren Schulen. Also, wie gehen wir jetzt mit diesen Fragen um, die in der vierten Schule aufgetreten sind? Wie gehen die Schulen des Buddhismus mit diesen Fragen um, um die es hier geht, eben in der vierten Schule? Genau. Jetzt schauen wir uns nochmal an, zu welchem Weg die einzelnen Schulen gehören. Zum Großen oder zum Kleinen? Wir haben ja zwei Wege. Also es gibt ja erstmal die, wenn ihr euch erinnert, die drei Motivationen. Das waren damals die Männchen mit den verschiedenen Fernrohren in verschiedenen Farben. Die erste Motivation war ja, eine gute Wiedergeburt zu erreichen. Ja? Da beschäftigen wir uns in diesen Kursen nicht so. Das ist auch ein Effekt, den man erreichen würde, aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja Leidfreiheit. Wir wollen ja nicht nur eine gute Wiedergeburt, wo es wieder rauf und runter geht mit all den Leiden, die wir ja uns auch schon angeschaut haben. Wir wollen raus. Und dann gibt es zwei Wege nämlich. Und zwar diesen kleinen Weg nennt sich der ja, oder das kleine Fahrzeug, Hinayana, und das Mahayana. Das große Fahrzeug oder der große Weg. Warum groß und klein? Der große Weg führt etwas weiter, also über Nirvana noch hinaus, nämlich zur Allwissenheit, zur Buddhaschaft. Deshalb ist der größer. So, der ist nicht besser, der ist nur länger und größer und hat ein bisschen anderes Ziel. Warum großes Fahrzeug? Nicht, weil es toller ist, irgendwie ich fahre den größten Mercedes oder so, sondern weil ich da mehr Menschen oder mehr Lebewesen mit reinnehmen kann. Den kann ich mitnehmen in meinem Fahrzeug, ja. Deshalb. So, und jetzt wollen wir mal schauen, welche dieser Schulen zu welchem Fahrzeug gehören. Okay, also. Die Funktionalistenschulen, alle drei, die sagen, die Dinge sind abhängig von ihren Ursachen, gehören zum Hinayana. Und die vierte jetzt, das ist die erste, die zum Mahayana gehört. So, es gibt Dinge, die keine Ursachen haben. Und wie gehen wir jetzt damit um? Und es ist so, diese Einsichten bringen uns alle zu einem gewissen Ort. Und die unterste Schule hat ihre, die ist korrekt und bringt die Menschen bis zu einem gewissen Punkt, ja. Und wenn das das Ziel ist, ist das fein. Aber wenn wir noch weiter wollen, müssen wir noch tiefere Einsichten haben. Also sie sind nicht falsch, die Einsichten, ja. Die sind halt nur bis zu einem gewissen Punkt ausreichend. Darüber hinaus braucht man noch etwas tiefere Einsichten, etwas erweiterte Einsichten. Und wir müssen auch die Stufen durchlaufen. Ja? Also jeder von uns muss die erste Stufe verstehen, um überhaupt dann die zweite verstehen zu können. Es ist nicht so, dass die erste, nur weil es die zweite irgendwann gab, dann nichtig ist und nicht mehr wichtig ist. Es ist nicht so. Es baut aufeinander auf. Und deshalb lernen wir auch alle. Ja, weil das alles vertieft unsere Einsicht und unsere Wahrnehmung von Leerheit. Okay. Okay, wenn also nun die zwei Wahrheiten weiterhin Bestand haben sollen für alle Dinge, wenn das also weiterhin die logisch unangefochtene Sichtweise ist, wie passt das dann mit den Fragen zusammen, die die Schule 4 aufwirft? Da sind wir jetzt noch. Also, ja, auch für die unverursachten Dinge gilt Wahrheit Nummer 1, abhängiges Entstehen. Also wir suchen jetzt nach einem Erklärungsmodell, wo das auch noch zutrifft. Also, und die unabhängigen Schule sagt, ja, es gibt eine Abhängigkeit. Und zwar sind die Dinge abhängig von ihren Teilen. So, und das ist ein weitreichenderes Erklärungsmodell als das der drei unteren Schulen. die Dinge existieren durch ihre Teile. Die erste Schule hat gesagt, die existieren durch Ursachen. Und die zweite Schule sagt, die Dinge existieren durch ihre Teile. Okay. Und dann gibt es die dritte Schule. Also es sind mal Gruppen, ne? Also es gibt insgesamt 4 Schulen, aber es gibt 3 Gruppen. Und die dritte Gruppe kommt jetzt noch dazu, also auch die Dinge sind abhängig von ihren Teilen, ist auch irgendwann an die Grenze gestoßen, ja, wenn man noch tiefer rein will. Und auch dort wurden Dinge erkannt, wo man sagt, das können wir mit diesen Erklärungsmodellen nicht erklären. Und auch da gab es eine Weiterentwicklung und das war die Implikationsschule. Auch noch mittlerer Weg, also deshalb beides mal 4, die vierte Schule, mittlerer Weg, nennt sich dann aber Konsequenzschule, Prasangika. Und das ist auch unsere Schule. Okay. Was sagen die? Die haben also auch nochmal eine Weiterentwicklung. Ming De Tak Tsam. Also Ming mit einem Namen und De mit einem Gedanken, Tak gekennzeichnet und Tsam nur. Also lediglich durch einen Namen oder Gedanken gekennzeichnet. Die wird auch genannt, die Prasangika-Schule, die Konsequenzschule wird auch genannt, die Schule der Schlussfolgerungen. Okay, Prasangika oder Konsequenzschule. Dazu schauen wir uns auch die tibetische Umschreibung an, haben wir gerade gemacht. Ming, De, Tak, Tsam, mit einem Namen und Gedanken gekennzeichnet. Nur gekennzeichnet. Bedeutet, Dinge existieren lediglich als Benennungen. Auf Englisch nennt sich das Label. Und da sagt man, wir packen ein Label auf ein Ding. Eine Benennung. Und auf diese Art und Weise existiert es dann für uns. Also mit einem Label versehen. Die Definition der höheren Schule, der Madhyamika, ist, dass Dinge nur existieren, weil wir sie mit einem Namen versehen. Sie sind abhängig von dem, was wir denken, dass sie sind. Sie existieren in der Weise, dass sie abhängig davon sind, wie wir sie nennen und wie wir von ihnen denken. Jetzt können wir nochmal an den Stift denken. Der Stift existiert nicht aus sich selbst heraus. Denn wenn wir diesen Zylinder einem jungen Hund vor die Nase halten, dann ist es für den Hund ein Kauspielzeug. Und wir als Menschen durch unser Karma sehen aber einen Stift. Also das Objekt ist offensichtlich weder das eine noch das andere. Das ist die zweite Realität des Stiftes. Ich als Mensch kann mit dem Stift schreiben. Für mich ist dieses Ding ein Stift. Und für den Hund, der da drauf rumkaut, ist es ein Kauspielzeug. Ja, und dann kennen wir das ja schon von Geshe-la auch mit seinen Umschreibungen. Dann verlassen beide, alle den Raum. Und dann liegt da lediglich so, ja, ein zylindrischer Gegenstand auf dem Tisch. Was da jetzt liegt, ist ein Potenzial. Also dort liegt etwas, was alles Mögliche sein kann. Je nachdem, wer dann reinkommt. Aber erst, wenn jemand reinkommt und der Blick auf diesen Gegenstand fällt und sich dabei dieses leuchtende Bild, so wird es immer beschrieben, ein karmischer Same öffnet in dem Moment, erst dann wird es für uns zum Stift. Also dieses leuchtende Bild eines Stifts wird von uns projiziert auf diese Farben und Formen, diesen Zylinder. Und erst dadurch wird das Objekt für uns zum Stift, weil sich unsere Samen öffnen. Und aus diesem Samen kommt dieses leuchtende Bild. Und das ist für uns der Stift. Und die Definition der höchsten Schule der Prasangikas ist, dass Dinge nur existieren, weil wir sie mit einem Namen versehen, nämlich Stift. Und sie sind abhängig von dem, was wir denken, dass sie sind. Sie sind abhängig davon, wie wir sie nennen und wie wir von ihnen denken. Und die Definition von Wahrheit Nummer 2, das wäre dann die negative Formulierung, lautet die Abwesenheit von Existenz ohne Benennung. Die Dinge existieren nicht, unabhängig davon, wie wir über sie denken. Ja, jetzt habt ihr es geschafft. Doch noch gar nicht so lange. Einmal eine kleine... Gucken wir mal, was Hausaufgabe ist. Also einmal die Lektüre bis Seite 181 sind wir jetzt gekommen. Dann den 10. Vers, der bei uns ja 11 ist, aufgrund dieser veränderten Zählweise. Und hier habe ich nochmal für euch gleich zusammengefasst, worüber ihr meditieren sollt. Die Meditationshausaufgabe ist eine analytische Meditation über die drei unterschiedlichen Erklärungen des abhängigen Entstehens. Und das habe ich für euch nochmal zusammengefasst. Genau, also hier habe ich jetzt die Gruppen der Schulen, die haben wir uns angeschaut. Das hier ist immer die Wahrheit Nummer eins, also die trügerische Wahrheit. Und hier ist dann immer die negative Formulierung für die Leerheit. Also, erste Schule sagt hier, die Dinge sind die Dinge sind abhängig von ihren Ursachen. Die Dinge sind abhängig von ihren Teilen, hat die zweite Schule entdeckt. Und die dritte sagt, die Dinge sind abhängig von ihrer Benennung. Und die jeweilige Negativformulierung für die Dinge sind abhängig von ihren Ursachen. Da muss jetzt immer ein Nicht dabei sein. Die Dinge entstehen nicht von allein. Die Dinge existieren nicht unabhängig von ihren Ursachen. Oder die Dinge sind abhängig von ihren Teilen. Die Dinge existieren nicht unabhängig von ihren Teilen. Die Dinge sind abhängig von ihrer Benennung. Die Dinge existieren nicht unabhängig davon, wie wir über sie denken. Ja. Das ist jetzt die heutige Klasse gewesen. Und wir sind doch noch ganz gut von der Zeit, trotz Verspätung noch. Okay. Jetzt will ich euch nochmal erstmal sehen und mal horchen, wie es euch ergangen ist. Okay. Kriege ich das gar nicht größer wieder hier. Na gut. Gott, jetzt kriege ich das nachher wahrscheinlich wieder nicht groß. Oh Gott, das ist wieder mein technisches Problem. Ach ja, da muss ich vielleicht nachher mal das Abschlussgebet sprechen. Wenn ich es jetzt gleich wieder nicht mehr auf dem Bildschirm kriege. Ja, mein Gott, wie geht's euch nach diesem Ritt? Seid ihr erschlagen? Geht's noch?
Ich habe das ja auch schon mal gehört. Und ja, genau. Und fühle mich jetzt genauso erschlagen, richtig, ja, wie beim ersten Mal. Wenn ich nicht wüsste, dass die Dinge alle von mir kommen, ja, wäre ich da schon.
Ja. Also es bleibt auch wirklich eine lange Beschäftigung, immer und immer wieder. Das ist wirklich.
Aber du hast es toll gemacht. Also wirklich echt auch.
Mir helfen selber ja die Bilder, ne? Weil wenn man das immer alles nur liest, dann verschwimmen fast die Buchstaben, ja, weil dann heißt die so. Und so mit den Bildern ist für mich auch einfach. Also ich freue mich so doll, dass wir uns immer treffen, weil ich da die Möglichkeit habe, das immer mit Bildern auch aufzubereiten. Ja. Dann werde ich sogar auch ruhiger, ja, weil sonst ist immer wirklich, ich finde es nicht so einfach, das dann alles auseinanderzuhalten. Also ich hoffe, dass es etwas so im Kopf einen Anker gibt, ne? Worauf man dann sich besinnen kann und sich erinnern kann. Das wäre schön.
Gerade für die Meditation.
Ja, wie geht es den anderen so?
Ich finde es mega cool. Nein, vor allem deine eben wie du das da darstellst, wahnsinnig toll. Ich finde es mega cool. Ja. Nicht, dass ich es jetzt verstehe oder irgendwie, aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen mehr vielleicht verstanden zu haben. Sehr gut, toll.
Und ihr müsst dann bitte mit überprüfen, ob diese Bilder standhalten. Wenn ihr dann auch meditiert, wenn euch irgendwas auffällt, so sagt, also das verstehe ich nicht mit diesem Bild, dann müssen wir da genauer hingucken, weil es war jetzt noch mein erster Schritt, das bildlich zu machen, ja. Aber das ist, auch da wird es Weiterentwicklung geben bei uns allen. Wir sagen, ja, war schon ein nettes Bild, aber kommt noch nicht ran. Ja.
Also ich finde es ganz wichtig, ich finde es sehr spannend. Auch natürlich, auch wie du es gebracht hast und auch wichtig, dass ich mich immer wieder damit beschäftige, weil das hat einfach was damit zu tun, wie wir halt unsere Welt dann auch, also wie wir sie wahrnehmen, was wir für Realität halten oder wie wir damit umgehen halt. Also das beeinflusst das ja sehr stark, was wir glauben, wie, wie unsere Realität zustande kommt und unsere Welt.
Ja, und eben was ich auch, und dann wirklich dieses aus diesen trügerischen Wahrnehmungen oder falschen Wahrnehmungen, so also Wahrnehmungsebene Null, ja, dadurch, dass wir es so wahrnehmen, kommt ja dann eben diese Geistesgifte. Und das ist eben, darum geht es ja, ja, also die wollen wir ja loswerden. Dafür müssen wir das quasi durchschauen, ne? Und also ich finde das auch, gebe ich dir absolut recht, also und das in so einer Tiefe zu hören, man hört es ja oftmals auf verschiedenen Ebenen, also es ist ja nicht so, dass da draußen nicht alles Mögliche rumschwirrt und viele Persönlichkeitsentwicklungsthemen gehen ja auch manchmal schon in die Richtung, ne? Nur es ist halt hier sehr tief, also und man kann richtig erkennen, wie was ineinander greift und das eben gerade durch diese verkehrte Wahrnehmung, ich mich nicht nur manchmal vielleicht nicht so gut fühle oder so, sondern dass ich wirklich dann auch mal eine Tat tue, die halt wirklich schlechtes Karma verursacht. Ne? Weil ich glaube, dass die Dinge auf eine gewisse Art existieren. Also, und ich finde es auch super spannend, wenn man sich das immer wieder anschaut, ne? Mit Gegenständen, dann mit Situationen, mit Personen, dann mit dir selbst. Also, unsere ganzen Probleme kommen auch daher, dass wir uns selbst falsch verstehen, weil wir sind ja auch ein Objekt und wir haben genauso diese zwei Wahrheiten und das ist halt auch echt, glaube ich, ein langer Prozess, bis man das durchdringt. Aber ich gebe dir recht, Evelyn, das ist wirklich, ja, das greift alles ineinander, da kommt viel zusammen, ja. Was uns dann, ja, wir werden ans Ziel kommen, es wird uns helfen. Aber wir müssen ein bisschen dranbleiben, ja. Schön, schön, dass ihr das so, ja, neugierig macht und dass ihr da ein positives Gefühl auch zu habt. Das, ja, super, toll. Helga, du hast dich richtig schön zurückgelehnt. Du hast es richtig heute gemacht. Du siehst schon tiefenentspannt aus. Geht's dir auch so?
Nö. Also, ich habe das auch wieder echt erschlagen. Ich bin heute aber auch hundemüde. Und höre das ja nun schon zum dritten Mal. War schon wieder sehr weit weg.
Aber das Hören ist ja schon so großartig, ne? Also ich finde mal, also unsere Bewusstseinsebenen können ja nicht weghören. Die tieferen kriegen es ja auch mit. Es wird ja eingespeichert, ja? Selbst also, selbst wenn du schlafen würdest, würde es ja irgendwo eindringen. Ja. Und irgendwann poppt es hoch, ne? Das ist, dass wir überhaupt das, also dass wir einfach nur zuhören, ne? Ja, und auch gerade wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, auch mit der Meditation oder auch dann im alltäglichen Leben, ne? Ich tendiere ja auch dazu, manchmal frustriert zu sein, weil ich dann schon wieder nicht greife oder so. Aber dann muss man, glaube ich, wirklich, ich habe es auch jetzt mit einer Freundin, dass wir uns immer wieder daran erinnern, sich zu freuen, ja, dass wir schon das überhaupt versuchen. Und das gibt ja schon wieder einen positiven Samen, dass uns das nächste Mal noch leichter fällt. Ja. Deshalb meine ich, es ist alles im eigenen Tempo. Alles ist gut, wie man es versteht. Man macht es mit dem, was man hat und guckt auf die Dinge und schaut. Ja. Das ist... Ja, das ist ein etwas längerer Weg, mich zu beschäftigen. Aber es macht Spaß, immer wieder sich das anzuhören. Daniel, wie geht's dir damit?
Super, super. Ich fand deine, deine Präsentation von dem ganzen Thematik sehr, sehr schön und auch sehr, sehr schön, das erklärt zu bekommen, warum man diese Doppelverneinung hat, weil das habe ich mich auch immer dran ein bisschen gestoßen und nicht verstanden, warum das so sein muss. Aber wie du es erklärt hast, jetzt fällt es mir einfacher dann.
Ja, ich stolper da jedes Mal. Also selbst wenn ich selber formulieren soll oder das gibt immer einen Knoten. Aber ich finde ja, ich mag ja auch dieses Beispiel von Geschler. Ne? Also ich liebe dieses Beispiel, er macht die Brieftasche auf und die Kreditkarte ist nicht da. Also das ist für mich echte Abwesenheit. Ja, und ich glaube auch, dieses, wenn man es über die Abwesenheit dann... hilft einem das so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen sich vergegenwärtigt. Ja, ja, diese Doppelverneinung. Oh, aber da gibt es ja Künstler von. Also manche beherrschen das ja so, da gehöre ich noch nicht dazu, aber können wir uns ja gegenseitig trainieren dann im Laufe der Zeit. Schön. Schön, dass ihr Freude und Spaß auch dran habt. Das ist ganz wichtig. Ja. Susanne, wie ist bei dir?
Ja, also ich fand es auch total super. Also ich hatte das mit den Schulen auch schon mal gehört und habe das aber auch da überhaupt nicht verstanden, um was es da eigentlich ging. Und das ist mir jetzt halt wirklich klarer. Und was ich immer finde, dass wenn man sich wirklich in der Meditation dann hinsetzt und damit auseinandersetzt, und dann kommen einem Ideen und es wird nochmal eingängiger oder man befasst sich nochmal mehr damit. Das ist mir jetzt halt mit der letzten Meditation, das fand ich einfach so ein tolles Thema, und es hat einfach auch so vieles klarer. Und also nicht, dass man das jetzt gleich direkt umsetzt, aber es wird ein bisschen, man selbst wird vielleicht ein bisschen weicher und sieht wirklich die Dinge anders. Ja. Also ich finde, das hilft einem schon.
Also das finde ich auch. Also mir fallen die Meditationen auch manchmal echt gar nicht einfach, weil ich auch so immer mit meinem Geist, der ist immer den ganzen Tag so auf Hochtouren, und den dann runterzukriegen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, also letztendlich durch diese, sich das immer wieder anschauen, erkenne ich es ja auch erst dann. Ne? Also erst dann kann ich die Situation im echten Leben erkennen, wo ich so, ah, das ist doch jetzt das. Ja. Und ich habe jetzt auch gerade so ein paar Sachen erlebt, wo ich so Schwierigkeiten hatte, weil ich auch immer dachte, ich habe mich oftmals so gegrämt, dass ich manche Dinge noch nicht so gut schaffe oder nicht so immer so leistungsfähig bin, wenn ich mal auch müde bin, wie du vielleicht, Helga, an so einem Tag, wo nichts mehr geht, ja? Und es liegt halt noch was an. Also ich habe jetzt zum Beispiel meinen alten Vater, so, da muss die Tablette halt noch rüber, ja? Und dann gehe ich rüber und dann bin ich vorher schon ein bisschen, ich bin so kaputt, jetzt muss ich noch rüber oder so, ja? Und jetzt auf einmal habe ich zum Beispiel gemerkt, naja, aber das zeigt doch eigentlich nur, wie stark der Wunsch ist, dass alle alles haben. Ja? Und das kam auch durch diese Betrachtung mit diesem Mitgefühl oder dass man eben allen alles geben will. Also auch durch unsere letzte Stunde ist mir noch bewusst geworden, man kann es ja auch so sehen. Ja, ich kann müde sein, aber jetzt muss ich da noch rüber. Aber dadurch, dass wir uns das gemeinschaftlich nochmal angeguckt haben, ist mir auf einmal aufgegangen, dass doch das Innerste, die innerste Motivation ist, man möchte, dass er alles hat, was er braucht. Und dass es also so dringend ist, dass man sich halt schlecht fühlt, wenn man es nicht ganz schnell und allen und sofort geben kann. Ja? Und das war durch unsere Betrachtung letztes Mal nochmal aufgegangen jetzt. Das war neu, das hatte ich vorher noch nicht gespürt. So. Und auf einmal war es klar. Und das ist auch diese Meditation, auf einmal geht was auf.
Ja, also ich finde das immer, also wirklich noch ein tolles Werkzeug, die Meditation, ja.
Und findest du auch, ich hatte es letztes Mal so umschrieben, dass es eigentlich erst die Verbindung macht mit dem Wissen, mit deinem Wesen, mit deinem Alltag, mit deinem Leben. Fühlt sich das auch so
dann connected sozusagen? Ja, wie du schon sagst, so verschiedene Situationen geben dann einen Sinn und man weiß, warum das dann so ist. Also habe ich bei mir gemerkt, ja. Also, ja.
Also bei mir, ich bin manchmal so, weil ich dann aufstehe und denke, jetzt weiß ich gar nicht, also hat da jetzt was stattgefunden oder nicht?
Ja, okay. Es gibt auch Meditationen, da denke ich, kann ich die jetzt nicht wirklich jemand widmen?
Also, weil, ja, genau. Ist das, ne? Das war nicht gut genug. Aber das ist nicht korrekt, ja, weil es passiert immer was. Und wie gesagt, ich stehe so oft auf und denke, ja, ist jetzt irgendwie was so passiert? Aber ich habe dann das Gefühl, dann, wie gesagt, ich erlebe das dann immer im Alltag, dass auf einmal kommt es und es macht Klick oder so, ach, das ist jetzt das. Oder dann sehe ich was anders, ne? Mir kommt eine Erinnerung. Und ich denke, manchmal ist es auch nach der Meditation, dass es dann, du das, die Zusammenhänge siehst oder zusammenbringst oder dich erinnerst. Und also da auch entspannen. Also falls es jemandem so geht wie euch, wie mir, also kann ich sagen, deshalb sage ich immer darauf achten, was dann im Alltag noch alles passiert, auf die kleinen Veränderungen, weil ich glaube, da macht sich es auch oft bemerkbar, ja, dass man sich mit diesen Themen wirklich nochmal beschäftigt hat. In Ruhe. Schön, das freut mich, toll. Na, bin gespannt, wie es mit dieser Meditation dann geht. Haben wir alle, ja, ne? Jeder hat was gesagt. Jeder ist zu Wort gekommen. Ja, toll. Also, ihr habt toll durchgehalten. Und dann machen wir nämlich, ich habe dann hier einen Cut gemacht und den Rest machen wir dann. Ich glaube, das reicht dann erstmal für heute. Und ihr habt alles beisammen, dass ihr eure Hausaufgaben machen könnt. Genau. Wir machen jetzt gleich, dann spreche ich wahrscheinlich mal das Abschlussgebiet, weil ich glaube, ich das jetzt nicht mehr geteilt kriege, fürchte ich. Ich
weiß nicht. Abstar.
Ach doch. Ach, du hast es da, genau. Ich glaube,
ich habe es mir mal mitgenommen von, wie wir bei Venerable Phil waren in München, ausgedruckt.
Vielleicht schaffe ich es auch wieder. Seht ihr wieder was?
Ja.
Ah, okay. Das sind aber hier noch meine eigenen Notizen. Das ist jetzt noch eine Vor, weil jetzt war ja heute Abend alles durcheinander. Das kommt alles nur ungefähr noch. Okay, hier haben wir es. Warte, jetzt schiebe ich dich weg. Ja? Okay. Ach so, bevor wir es gleich vergessen, dass wir nicht wegrennen, wenn wir durch sind und uns alle verabschiedet haben, ob dann Evelyn und Susanne und Vera und Walter noch einmal kurz bleiben könnten, dass ich mit euch noch eine Sache bespreche. Genau, das wäre gut. Okay, und dann bedanken wir uns mal, was wir alles Schönes gehört haben und widmen das nochmal.
Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddha und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandala Kamiriya Tayami. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden, dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Dankeschön. Ja, das wird auch so kommen. Wir sind so fleißig und immer dabei, also von daher wird es fast automatisch dann den Weg gehen. Ich müsste nochmal den Tag leider verschieben, weil jetzt die nächsten Wochen ist der Mittwoch anderweitig geblockt. Also da müsst ihr jetzt nochmal alle da bleiben und gucken, ob wir da noch einen Tag finden. Und am liebsten wäre mir der Donnerstag. Wie sieht denn das da so bei euch aus?
Ja.
Nicht so gut.
Nicht so gut, ja. Bei wem sieht es denn gut aus? Wie viele habe ich denn auf dem Donnerstag? 1, 2, 3, 4, jetzt muss ich einmal kurz.
Du meinst den 18.
Ja, es wäre dann auch immer ein Donnerstag, also die letzten Klassen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das noch werden. Also jetzt die 9 ist ja noch geteilt, die müssen wir nächstes Mal fertig kriegen. Vielleicht fangen wir noch mit 10 an. Vielleicht so die nächsten 4 noch oder so, so um den Bei. Und dann immer Donnerstag.
Das noch so viele? Wenn wir jetzt schon die 9 fast durch
haben. Also wir haben jetzt 9, ich habe jetzt noch nicht, ich mache es immer abhängig dann, wie die Klasse lief, deshalb habe ich jetzt noch nicht alles durchstrukturiert. Also 9, denke ich mal, werden wir nächstes Mal fertig, vielleicht kommt da schon Anfang von 10, muss ich mal schauen, wenn ich das da vorbereite. Ich glaube, es gibt noch so ein Overview, so eine 11. Klasse, wo nochmal alles wiederholt wird. Hätte ich auch Freude dran, ehrlich gesagt. Ich hätte schon Lust, nochmal den Abschlusstest einfach nochmal alle, ich würde einfach gerne jeden Schritt, dass wir jeden Schritt einfach zusammen einmal durchgegangen sind. Dass ihr wisst, ihr habt alles gehört, was ihr braucht. Es kann eigentlich nichts übersehen worden sein, ja. Also das war jetzt alle, also Evelyn, wo Donnerstag nicht so schlimm war. War es korrekt oder muss noch jemand anderes schreien? Nee, habe ich richtig wahrgenommen. Gibt es uns auch einen Tag, wo jemand anderes so gar nicht kann? Also wenn wir doch jetzt Montag oder Dienstag nehmen. Also würde Montag, Dienstag oder Donnerstag gehen? Evelyn, an welchen anderen Tagen könntest du Montag und Dienstag auch? Auch nicht. Wenn dann nur Montag. Wie sieht das montags aus bei allen anderen?
Mir geht.
Geht? Ja. Bei Daniel nicht?
Doch.
Doch, da auch? Bei Nelke nicht?
Nee, bei mir nicht. Aber ich habe den Kurs ja auch schon gemacht. Also dann nehmt ruhig den Montag. Ich kann den ja dann nachhören.
Ja, das wäre natürlich auch ein Argument. Wobei... Ja. Ich so gern dabei habe, einfach.
Ja, so. Alle wirst du wahrscheinlich nie spontan unter einen Hut kriegen.
Nee, und das andere wird auch viele Wochen noch geblockt sein. Also von daher lohnt sich das auch nicht, darauf zu warten. Okay, dann wollen wir einen Montag nehmen, das nächste, also dann in 2 Wochen einen Montag.
Das ja. Bei mir geht, ja.
Gut. Helga, da müssen wir, aber wir sehen uns auf jeden Fall noch DCI 11, ne? Da sehen wir uns 11? Ja, 11 für die, unser Thema DCI. Da haben wir ja die Study Group auf jeden Fall noch, dass wir dich dann auch live, also ich dich zumindest live sehe. Live online, live virtuell. Ja.
Ist es der 15. dann?
Ist das in 2 Wochen? Dann ist es der.
Ja, bis, ja.
Ja.
Und dann immer montags?
Ja, für die paar Reste dann, ne? Ja. So, mache ich mal stoppen. Jetzt habe ich das so lange noch aufgenommen, aber naja. Unsere Terminabsprache noch mit drauf. So. Aufzeichnen.